Gestern hatten wir wieder mit den Kindern Programm gemacht. Und weil mich so ein bisschen das Thema bewegt hat, was mir gleich sehen werdet, haben wir uns gestern schon mal ein bisschen mit den Kindern beschäftigt und haben den Saal hier oben zu eine Werkstatt umfunktioniert. Vielleicht könnt ihr erkennen, was die Kinder in der Hand haben. Aber wahrscheinlich könnt ihr noch nicht erkennen, was sie machen. Deswegen nehme ich euch mal ein bisschen in die Bilder mit hinein. Sie waren jedenfalls richtig gut dabei und haben gebaut. Und ihr merkt schon, sie haben weniger in die Breite gebaut, also das schon auch, sondern mehr in die Höhe, so richtig in die Höhe, also richtig, richtig. Ihr merkt schon, es wächst. Was noch fehlt, da hat uns das Baumaterial nicht ganz ausgereicht. Das wäre gewesen, wenn da noch irgendwo ein Turm entstehen würde. Die Aufgabe war, dass sie sich eine Burg bauen, so richtig groß. Und ich finde, das sieht schon ein bisschen nach Burg aus. Also vor allem, wenn man sich mal anguckt, welche Höhe das dann war. Es ging richtig groß hoch und war am Schluss auch echt stabil. Wir haben es jetzt nicht wirklich getestet, aber wir waren gut dabei. Und ihr seht schon, es war so ein kleiner, ich will nicht sagen Wettstreit, aber es war so ein kleiner Kampf, wer baut die schönere, wer baut die bessere Burg, die uns dann am Ende, muss ich wieder zurück, war schon das letzte Bild, genau, die uns am Ende schützen kann. Also einfach, um euch ein bisschen mit hineinzunehmen, was die Kinder gestern gemacht haben und um euch auch mit hineinzunehmen, was heute unser Thema ist. Ich rutsch mal ein Stück mit dem Tisch auf die Seite, dass ihr besser sehen könnt. Denn auch in der Bibel haben sich die Menschen um das Thema Schutz und um das Thema Sicherheit Gedanken gemacht. Und im Psalm 18, ich habe euch einfach mal die ersten vier Verse mitgebracht, in Psalm 18, kommt es so richtig gut raus. Er schreibt, der David, für den Vorsänger von dem Knecht des Herrn, von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang, an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, aus der Hand Sauls. Er sprach, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. David kommt immer wieder in seinem Leben in Situationen, wo es nicht einfach ist und er nicht so recht weiß, wie er damit umgehen kann. Es gab so eine Phase, wo er von Saul immer und immer wieder gejagt worden ist. Das kann man in 1. Samuel ganz gut nachlesen. In 1. Samuel, vor allem so ab Kapitel 20, 21, wo das dann getrennt wird. Und das ist spannend zu lesen. Also das ist nicht nur so 3. Mose, wo die Gesetze aufgelistet werden, sondern da ist ein Stück Action drin. Und es ist auch schön zu sehen, wie passt Gott auf seinen David auf. Und der David macht das einzig Richtige. Er beginnt, einen Psalm zu schreiben. Nämlich David schreibt ein Lied und singt es seinem Gott. Ein Dankeslied. Er nimmt es nicht für selbstverständlich und sagt, naja, muss ja so sein, Gott muss ja auf mich aufpassen, das gehört ja so dazu, sondern er weiß ganz genau, hier habe ich den besten Halt in meinem Leben. Und es ist ihm sehr wohl bewusst, dass Gott ihn errettet hat. Und David feiert diesen Sieg, weil er weiß, das ist jetzt genau das, was mein Leben erhalten hat. Vor einiger Zeit habe ich einen väterlichen Freund besucht. Es ging um so ein paar Dinge in meinem Leben, die ich einfach mit ihm besprechen wollte. Und dann sagte er zu mir, dass du bis heute lebst, Gerd, ist kein Zufall. Es ist kein Zufall. Dass Gott dich bei mehreren Unfällen bewahrt hat, das hätte auch anders ausgehen können. Und genauso möchte ich dir das in deine Gedanken mit hineingeben. Wo hat Gott auf dich aufgepasst, dass du eben nicht gestorben, nicht verunglückt, dass dir nichts passiert ist? Sondern wo hat Gott seine Engel um dich gestellt und seine Hand um dich gehalten, dass es eben für dich zum Besten ausgegangen ist? Und dann diese Frage, wie bist du damit umgegangen? Was hast du damit gemacht? Der David, mein letzter Punkt hier auf dieser Folie, der ist zutiefst dankbar. Dankbar bedeutet zu wissen, bei wem ich mich bedanken kann, weil dieses große Geschenk, diese große Gabe, da passiert ist. Ich habe euch die Bilder auch von den Kindern bewusst gezeigt. Gott schickt uns immer noch Kinder, obwohl wir, also die Inkeri, die lädt echt kräftig ein, aber obwohl wir nimmer ganz so intensiv einladen und nimmer ganz so intensiv dran sind und die Inkeri immer noch die Fahne hochhält und sagt, ich lade die Kinder ein und ich bin dabei. Wo sind wir da dankbar, dass Kinder zu uns kommen, dass sie zuhören? Gestern saß ein Vater mit seiner Tochter mit dabei, wo wir uns über dieses Thema der Burg Gedanken gemacht haben. Da kommen wir noch dazu. Ich erzähle die Geschichte nochmal, aber dieses Mal aus einem anderen Blickfeld. Vers 2 steht, ich will dich von Herzen lieben. Man kann sich leicht so ein Stück weit rüber retten, indem man sagt, naja, die Liebe, das hat ja dann Jesus zusammengefasst und es war ja dann auch Jesus, der alles, die 10 Gebote und das ganze Leben in die Liebe komprimiert hat. Und das stimmt nur zum Teil. Nicht nur das Neue Testament redet von einer besonderen Liebesbeziehung zwischen Gott und uns Menschen, zwischen Jahwe und uns Menschen, sondern auch im Alten Testament ist das ein großes und wichtiges. Deswegen schreibt David, er lebt in einer liebenden Beziehung zu seinem Herrn. Ich will dich von Herzen lieben. Das ist keine Religion. In der Religion würden wir ein Opfer darbringen, würden wir das, was dieser Götze von uns verlangt, würden wir einfach nur machen und dann hätten wir das abgeleistet. Bei unserem dreieinigen und lebendigen Gott geht es um eine liebende Beziehung. Vielleicht habt ihr, hast du ein Kind oder deinen Partner oder einen besonderen Menschen besonders lieb in deinem Leben. Und genauso können wir uns das vorstellen, das beschreibt David: Ich will dich lieben, o Herr, meine Stärke. Er sagt nicht, ich will dir ein Opfer darbringen und danach lebe ich wieder so, wie ich will, sondern ich will dich von Herzen lieben. Da steht auch nicht, ich will dich lieben, sondern ich will dich von Herzen lieben. David erkennt, dass nur eine liebende Beziehung zu seinem Herrn und Heiland das ist, was wirklich durchträgt. Eine liebende Beziehung zu haben. Und in einer liebenden Beziehung, da machen wir für den anderen doch Liebesdienste. Da haben wir ihn doch einfach und schlicht gern. Wann hast du deinem Herrn und Heiland zum letzten Mal gesagt, dass du ihn liebst? Dass du ihn von Herzen gern hast? David macht es hier in diesem Lied. Er drückt es aus. Und woher kommt diese Liebe? Im Neuen Testament gibt es da eine gute Bibelstelle in Johannes 3, Vers 16 und Vers 36. Gott hat uns zuerst geliebt und deswegen sendet er Jesus Christus. Da kommt die Liebe her. Die Liebe fließt von Gott in uns hinein. Da kommt diese Liebe her. Deswegen diese Frage, weshalb ist diese Liebe das Wichtigste in unserem Leben? Weil diese Liebe uns verbindet. Die Liebe ist ein Band, wo wir miteinander einen Bund schließen. Ein guter Bekannter von mir hat am Freitag seine Tochter bei einer Hochzeit nach vorne geführt. Und er hat lang gezögert und dann kam er zu mir und hat gesagt, weißt du, Gerd, das ist heute für mich ein besonderer Tag. Ich darf meine Tochter durch die Kirche an der Hand zu ihrem Mann führen. Und ich sehe nicht oft seine Augen leuchten, aber da haben sie geleuchtet. Und um dieses Leuchten geht es, dass das von Herzen kommt, dass wir wirklich merken, hey, die Liebe ist ein verbindendes Band. Wenn die Liebe weg ist, in der Ehe oder in der Vater- oder Mutterkindschaft, dann geht es nur noch um Regeln. Dann sind die 10 Gebote das religiöse Nonplusultra. Und die können wir nicht einhalten. Aber in der Liebe können wir aufeinander zugehen, um zu wissen, dass wir für den anderen immer nur das Beste wollen. Deswegen die Frage, wie kann diese liebende Beziehung, wie kann die gepflanzt werden? Indem eine Entscheidung passiert. Eine Psychologin hat es mal so nett gesagt, wenn zwei Menschen sich finden, dann sollen sie sich ihre Liebe zueinander zusprechen. Da, wo ich ursprünglich geboren bin, auf der Alp nennt man das im Schwäbischen, dort gibt's einen ganz schlimmen Satz. Und dieser Satz bedeutet, nicht geschumpfen ist gelobt. Und der ist deswegen so schlimm, dieser Satz, weil praktisch nie der eine zum anderen sagen würde, ich lieb dich, sondern wenn er nicht sagt, das hast du schlecht gemacht, dann meint er ja, dass es gut ist. Aber genau das macht der David nicht in seiner Liebesbeziehung zu Gott, sondern er sagt, ich will dich von Herzen lieben. Und auch wir sollten unseren Kindern, unseren Freunden, unserem Partner sagen, ich liebe dich. Wir sollten sie ihm zusprechen, dass er das hört. Wir sollten es ihm in Liebeserweisen wirklich zeigen. David macht es, indem er sich hinsetzt und diesen Psalm 18 für seinen Heiland als Lied schreibt. Das ist ihm wichtiger, wie irgendwelche Bären, Löwen, Tiger oder sonstige gefährlichen Viecher zu jagen. Jetzt ist die Ehre Gottes dran. Und da fängt er an, das zu pflanzen. Und wenn du den Eindruck hast, es ist bei dir etwas verschüttet geworden und deine Beziehung zu Gott oder deine Beziehung zu anderen Menschen, die läuft nur noch auf der Zero-Linie, also auf der Null-Linie, dass man halt so, ja, du räumst die Spülmaschine aus, ich wasche dafür die Wäsche, wir wiegen das so einander auf. Dass deine Beziehung dorthin gekommen ist, dann ist es wichtig, das neu zu wecken. Und das macht man nicht, indem man jetzt in der Predigt sagt, ja, ich nehme mir das vor, ja. Also, ich nehme mir auch vor, wenn ich nach Hause fahre, dass ich mich an die Verkehrsregeln halte, ja. Aber dann kommt so ein Gefühl, keine Ahnung. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel von gestern Abend, gell. Matthias hat mir gestern gesagt, weißt du, Gerd, heute spielt die Schweiz gegen wen haben sie nochmal gespielt? Ja, genau. Und ich habe es gesehen, bis zur 75. Minute, gebe ich ehrlich zu, da bin ich eingeschlafen und dachte so, naja, alles gut, die Schweizer schießen noch ein zweites Tor und dann ist das Ding durch, hopp, Schweiz. Gell? Und ihr wisst, wie es ausgegangen ist, 1-1. Aber wenn wir diese Liebe wecken wollen, dann müssen wir es uns nicht nur vornehmen, sondern wir müssen es machen. Im Innersten sagen, ja, ich will jetzt zu meinen Kindern, zu meinem Partner hingehen und will ihm das sagen. Ich nehme ihn in den Arm, ich gebe ihm, egal ob jetzt ein Kuss oder ein Ferrero oder ein Lindor oder sonst irgendwas, genauso können wir das auch in der Verbindung mit Gott machen. Indem wir Zeit mit ihm verbringen und ihn anbeten. Schnapp dir doch mal einfach ein Liederbuch oder deine Gitarre oder was du auch immer hast, ein Klavier oder ein Banjo oder keine Ahnung, irgendeine Trommel oder einfach ein Liederbuch und sing für Gott in deinen vier Wänden ein Liebeslied. Bete ihn an. Nimm dir diese Zeit. Diese Zeit ist kostbar und wichtig. Ihm das zu geben, es stärkt deine Beziehung zu Gott. Und wenn du es bei Menschen machst, dann stärkt es deine Beziehung zu diesem Menschen. Ohne das geht es nicht. Es wird zerfallen. Und was hindert diese Liebe in meinem Leben? Diese Frage, die war mir wichtig. Ich habe mich gefragt, was hindert das? Und bin in Galater 5, 19 bis 21 darauf gestoßen, was ist so die Selbstsucht in unserem Leben? Das ist Hoffnung für alle. Ich habe die Schlachterbibel zunächst genommen und habe gedacht, ja, das ist schon sehr direkt, was da drin steht in der Schlachter. Aber was ist gegen Gott und letzten Endes auch gegen Menschen? Und da schreibt Paulus an die Gemeinde von Galatien, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach. Und das bringen sie ganz gut. Gebt ihr dagegen eurer alten, natürlichen, menschlichen Natur nach. Ist ja dieser Kampf. Ich habe vor kurzem in einer anderen Gemeinde gepredigt über Römer Kapitel 7 und Kapitel 8, wo Paulus das so ganz gut auf den Punkt bringt, dass in uns immer noch die menschliche Art und die göttliche Art kämpft. Dass wir uns nicht blenden lassen sollen davon, dass schon alles geheiligt und alles gut ist. Nein, in dem Moment, wo wir zu Jesus gehören, hat der Satan einen ganz, ganz großen Anspruch, uns wieder zurückzubekommen. Alle Menschen, die nichts mit Jesus am Hut haben, die hat er schon. Das heißt, um die muss er sich keine Sorgen machen. Er macht sich um uns Gedanken. Und die macht sich der Satan, bevor wir wach sind. Da überlegt er sich, wie komme ich beim einen oder anderen so richtig ran? Und er wird uns die Liebe abgraben. Und das wird er an ganz unterschiedlichen Stellen machen. Da zählt Paulus auf, sexuelle Unmoral, einem sittenlosen und ausgeschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zum abergläubischen Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Ja, das sind die Menschen, die sagen, ich glaube schon an Gott, aber gell, also ohne meinen Kupferband gehe ich nicht aus dem Haus. Weshalb kannst du ohne dein Kupferband nicht aus dem Haus gehen? Ja, das brauche ich, das ist so ganz wichtig. Das sind so die Dinge. Oder wenn wir denken, wir haben im Bereich vom sexuellen Leben irgendwas verpasst und dann fällt man mit 60 aus dem Bett und denkt, so, jetzt brauche ich, egal ob Mann oder Frau, einen Partner mit 30, wo ich mich nochmal so richtig ausleben kann. Das sind so die Dinge. Ja Gott, das hast du mir jetzt nicht gegeben, das nehme ich mir jetzt. Und dann wird's konkret, dann zählt er auf die Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltungen. Das sind all die Dinge, wo wir losziehen. Und was ist die Grundlage? Neid, Trunksucht, Fressgelage. Hey, wenn ich es mir irgendwo gut gehen lasse. Ein Freund von mir hat mal in einer Firma gearbeitet, nicht lang, wo er viel verdient hat, aber schlechtes Klima war. Und was hat er zu mir gesagt? Weißt du, Gerd, das viele Geld, wo ich verdient habe, ist da drauf weggegangen, dass ich mich im Kaufrausch einfach so wieder habe, mir das zurückgeholt, wo der Frust war. Und genauso das andere, wie schnell werden wir Menschen neidisch? Wie schnell werden wir neidisch? Das fängt ganz, ganz schnell an, dieser Neid in uns, dass wir sehen, Mensch, hey, die zwei, die können es gut miteinander und bei uns zu Hause, mein Mann, meine Frau, da läuft es einfach nicht so. Mir ein Mann davon erzählt, die letzten 15 Jahre, bevor sein Partner, seine Partnerin gestorben ist, waren die Hölle. Die Frau hat ihm das Leben schwer gemacht. Sie war immer neidisch und hat ihm immer eins reingedrückt. Das sind alles Punkte, wo der Satan ganz genau weiß, wo er uns triggern kann. Und wenn wir jetzt drin sitzen oder hier oben stehen und denken, ja, da stehe ich doch drüber, das ist Hochmut. Nein, wir stehen nicht drüber, sondern wir stehen in der Gefahr, dass uns der Satan von dieser Liebe, von dieser Beziehung zu ihm wegbringen kann. Und er hat es vor. Der hat es heute Morgen schon geplant, wo du noch nicht mal im Bad warst, sondern noch geträumt hast und noch nichts Böses gedacht hast. Da hat er das geplant. Dass er ganz genau wusste, ja, heute kriege ich dich oder dich an dem Punkt. Lassen wir uns nicht von dieser ganzen unmoralischen und von diesem ganzen menschlichen, was uns so in Beschlag nehmen kann, einnehmen. Wir können auf vieles neidisch sein, dass die anderen einen schöneren Garten haben, die anderen toller miteinander zusammenleben, die anderen tolle Kinder haben, die Küche besser ist, das Auto toller ist. Wir können ganz schnell und ganz viel neidisch werden. Aber darum geht es nicht. Was durchbricht den Neid? Indem ich nicht auf den anderen gucke und bös drauf bin, was er kann, sondern indem ich lerne, mit Gottes Hilfe zu sehen, dass wir zum Beispiel als Gemeinde uns ergänzen. Wir sind wie eine Kette aneinandergereiht und jeder hat seine Aufgabe. Und indem ich sehe, so wie ich es vorher aufgeschlüsselt habe, dass es der Susanne und mir nicht möglich war, die Kinder einzuladen, bin ich einfach unheimlich dankbar, dass die Inkeri die Kinder eingeladen hat. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und das ergänzt unser Team. Der hat die Grundlage dafür gelegt, dass überhaupt Kinder gekommen sind und dass wir ein Programm machen konnten. Und so ergänzen wir uns in der Gemeinde. Dass wir Menschen haben, die für Sonntag einen Kuchen backen. Dass wir Menschen haben, die sich am Montagmorgen treffen und beten. Es ist nicht der Neidfaktor, dass der das kann und ich nicht, sondern wir ergänzen uns. Wir sind ein Team. Das hat mein Seelsorger mal zu mir gesagt, schreiben und reden kannst du ja. Da hat er einen Bezug gemeint. Und ich dachte so, ja, aber ich würde gerne das, was du mir jetzt gesagt hast, auch können. Und dann sagte er zu mir, wir begeben uns auf einen Weg, es zu lernen. Das ist der Unterschied. Ich bin nicht neidisch auf ihn, weil er das kann, sondern wir begeben uns auf einen Weg miteinander, wo wir uns ergänzen und wo wir voneinander lernen können. Dann kann, jetzt gehe ich nochmal zurück, dann kann die Liebe in uns groß werden. Aber nur dann. Wenn uns das in Beschlag nimmt, wenn es der Satan schafft, das in unser Herz rein zu pflanzen, dann wird es schwierig. Dann wird es die beste Gemeinschaft, den besten Hauskreis, die tollste Gemeinde, dann wird es die innigste Familie zerreißen. Die wird es einfach sprengen, weil das sind Sprengfaktoren für Beziehungen. Was können wir also dagegen tun? Und da gibt uns der Johannes eine tolle Antwort darauf. Er sagt zu uns, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Das heißt, Gott ist ein gutes Fundament für mein Leben. Ein richtig, richtig gutes Fundament. Also wir hätten gestern auch im Sandkasten bauen können. Wäre ein bisschen windig und ein bisschen kalt gewesen. Da war es noch nicht so warm wie heute. Aber Sand ist kein gutes Fundament. Je mehr Gewicht auf Sand kommt, umso mehr gibt er nach und geht auf die Seite weg. Ein gutes Fundament für ein Haus, sowohl für ein geistliches Haus als auch für ein weltliches Haus, wo wir bauen, ist, dass wir tief graben und dann so richtig eine gute Grundlage legen, wo wir wissen, das trägt. Genauso ist es in unserem Leben auch, der David sagt, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Eine Burg, und deswegen habe ich die Bilder von gestern gezeigt. Klar, wir wissen, das waren Eierschachteln, keine Steine, aber wäre vielleicht auch nicht so gut gewesen für unsere Fliesen hier drin. Die Eierschachteln, die haben so richtig gezeigt, eine Burg hat 4 Seiten, die fest umschlossen sind, wo von außen niemand reinkommt. Ich habe vorher davon gesprochen, dass wir uns die Liebe bewahren sollen. Und das können wir nur, wenn Gott unsere Burg und unser Retter ist, wenn er unser Fundament ist, das trägt. Und das sind alles passive Sachen. Und das ist mir wichtig. Alles, was hier steht, das sind passive Sachen. Was meine ich mit passiv? Passiv ist das, es schützt mich, es umschließt mich, es gibt mir einen festen Halt. Oder das Dritte, das Schild. Ich kann das Schild entgegenhalten, das schwere, große Schild, und das kann dann Pfeile und Speere abwehren. Auch das ist etwas Passives. Und genau das möchte Gott. Gott möchte nicht, dass wir, wie einer der Jünger im Garten Gethsemane, dem Römer, das Ohr abschlagen. Das möchte Gott nicht. Er möchte nicht, dass wir für ihn kämpfen. Sondern wenn wir mit ihm unterwegs sind, möchte er, dass wir uns in ihm bergen und dass wir ihn als Schild benutzen und abwehren. Und wenn wir das machen, dann kommt das Horn des Heils ins Spiel. Jetzt fragt ihr euch, was ist das Horn des Heils? Hörner hat man damals benutzt, vor 3000 Jahren, wenn ein Sieg bei einer Schlacht da war. Und Gideon ist für mich so das leuchtende Beispiel, als die 300 Mann, also die waren ja 35.000 oder 33.000 Leute gegen 80.000, 100.000 Mann. Also jeder hätte schon drei erledigen müssen mit dem Schwert. Und dann sagt Gott, nee, es ist mir ein bisschen zu viel. Und dann sind es noch 10.000, es ist immer noch zu viel. Und dann sind es am Schluss noch 300. Dann sagt Gott, jetzt sind wir da, wo wir angekommen sind. Und der gute Gideon denkt, scheiße Mann, wie soll ich mit 300 Leuten denn diesen Krieg gewinnen? Und dann stellt Gott diese 300 Leute auf einem Gebirgszug auf, wo unten die Feinde sind, und was lässt er sie machen? Das Schwert und die Fackel hochhalten, den Krug zerschlagen und das Horn blasen. Das machen die. Die feiern den Sieg, und dann steht so ganz nebenbei in der Fußnote, und währenddessen, dass die Leute in das Horn geblasen haben und den Sieg gefeiert haben, wirkte der Herr, dass einer gegen den anderen da unten sein Schwert erhob. Die haben sich selber umgebracht, die Feinde. Keiner von denen hat gekämpft. Es reicht, wenn wir uns auf Gott verlassen und das passiv angehen. Wir müssen nicht kämpfen. In dem Moment, wo wir kämpfen, nehmen wir Gott die Ehre. Das Horn des Heils, um Gottes Sieg zu zelebrieren. Und das ist unsere Festung. Nicht irgendwelche Schwerter, nicht irgendwelche Drohnen, nicht irgendwelche Superkräfte von irgendwelchen Superleuten, sondern Gott ist meine Burg, mein Retter, mein Fels. Er ist mein Schild gegen alle Angriffe, und ich darf mit ihm den Sieg feiern. Was ist unser Sieg? Unser Sieg liegt im Herrn Jesus, der für uns alles getan hat, was wirklich wichtig ist. Und das Wichtigste, was er getan hat, ist, dass er dir und mir die Schuld und Sünde vergeben hat. Dass er dir und mir die Hand hingehalten hat und gesagt hat, wenn du meine Vergebung annimmst, schenke ich dir eine Beziehung, die bis in die Ewigkeit reicht. Ich schenke dir das ewige Leben. Das ist das Wichtigste. Und diesen Sieg können wir jetzt schon feiern, weil er nicht auf dieser Erde begründet ist. Dieser Erde, da herrschen grausame Dinge. So geht die Welt miteinander um. So gehen Menschen miteinander um, die einander nicht grün sind und sich nicht mögen. Aber wir leben Gottes Liebe und wir bergen uns in Gott. Das ist unser Schutz. Das ist das, was Gott uns geben will, wenn wir angegriffen werden. Und Vers 4. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an. Das ist der Schlüssel. Wie kommen wir dazu? Indem wir mit ihm eine Beziehung haben, mit ihm reden, indem wir wissen, jetzt, genau jetzt brauche ich ihn. Und das wünsche ich uns. Das wünsche ich uns von Herzen, dass wir in diesem drin leben können. Dass das heute Morgen nicht nur eine Predigt ist, die halt an den Ohren vorbeirauscht, sondern dass Gott in uns seine Burg und seine Liebe pflanzen möge, damit wir neu zugerüstet, neu verbunden und neu motiviert mit ihm gehen können. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Heiland, danke, dass du uns diesen Psalm neu deutlich machst durch David, wer du für uns bist. Stell du deine Engel um uns, dass sie eine Burg sein mögen für uns und unser Leben, damit wir dir immer ähnlicher, näher, liebevoller werden können.